Also auch von meiner Seite ein ganz herzliches Grüß Gott. Ich habe überlegt, Wallstätter von Pfäffing ist das eigentlich früher aus der Welt gewesen. Aber mein Onkel, der daheim am Eck wohnt, da, der Kaiser Karl Wiesmann. Das war mein Onkel von der ältesten Mutter, von der ältesten Schwester von meiner Mutter war das. Und so kommt die Welt zusammen. Ja. Liebe Gruß noch von der Anita, manchen gefragt. Geht ihr soweit gut? Sie hat also ihr OP und ihre Bestrahlung gut überstanden. Und jetzt steht die Reha an, ja. Und das kommt dann jetzt. Auch eine ganz neue Situation. Man findet uns dann gleich in dem Text wieder. Das ist nämlich der Text heute, den ihr damit heimnehmen darf, aber über den wir jetzt hier nachdenken wollen miteinander. Ist ein Zettel, ich kann nicht so schön schreiben, ich habe es abkopiert oder abfotografiert irgendwie, von unserem alten Missionsleiter. Und der hatte eine Gabe, der war Mann des Wortes Gottes. Und der hatte eine Gabe, schöne Schrift, und dann hat er immer aufgeschrieben. Die Blätter sind eigentlich größer, doppelt so groß, DIN A3. Und die hat er dann immer unsere Eltern mitgegeben, wenn er die Missionarseltern gerufen hat oder wenn die bei einer Freizeit waren. Und die hat er ihnen mitgegeben nach Hause, wenn sie gemeinsames Bibelfreizeit gemacht haben. Und dann haben sie gesagt, die müsst ihr zu Hause aufhängen. Und meine Mutter ist 5 Jahre jetzt schon gestorben. Und das eine Zimmer benutzt man jetzt nicht gerade jeden Tag. Und da hängt das immer noch an der Wand. Und der Karl-Heinz Wiedmann hat dann noch mit Rot was draufgekritzelt für jeden von seinen Leuten. Also ganz interessant, ja. Und dann hat er gesagt, hängt das auf, weil das Wort Gottes muss in eure Häuser. Und dann war ich, er ist jetzt auch gestorben in hohem Alter, weiß nicht, war 85 oder noch mehr, auf 90 zu. Und dann war ich dort, dann ruft er mich und sagt, komm mal rein, ich muss dir was zeigen. Der hatte eine große Familie, es war ein Tisch von hier bis zu euch hin zumindest, ein Esstisch, und er war Gott sei Dank zu Hause. Seine Frau ist gestorben und die Kinder sind groß. Und dann, was war auf dem Tisch? Lauter solche Blätter. Sie waren weiß, aber genauso aneinander klebt. Und manchmal hat ein Paar aneinander klebt und hat gesagt, die könnt ihr hinter die Türe hängen. Dann habe ich gedacht, ja, der Mann, also das war dem so brennend wichtig, auch noch im Alter, dass er gesagt hat, das ist ganz wichtig, du musst lesen, hat er gesagt, ich lese gerade Hesekiel, und dann quoll sein Herz über, ja. Habe ich gedacht, Mann, da fehlt noch viel bei mir, ja. Also so im Worte Gottes zu leben. Gut, also, vielleicht schenkt es Gott, dass mir heute ganz neu da einen Anstoß dazu kriegt. Dieser Vers jetzt hier aus Jesaja. Vielleicht können wir einfach mal miteinander lesen. Nur den Vers in der Mitte, also nur den Mittelblock. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ja, Jesaja 41, Vers 10. Jesaja, 750 Jahre vor Jesus, die alte Geschichte. Und die alten Geschichten in der Bibel sind die neuen Geschichten. Genau für uns heute. Eigentlich zum Volk Israel. Ich habe da nochmal nachgelesen im 41. Kapitel. Jesaja bei 41, da klingt plötzlich nochmal was Neues an, ja. Man nennt das auch das Trostbuch dann so ab 40. Besondere zweite Hälfte von diesem Jesaja-Buch. Im ersten, da ist grausig, so ähnlich wie beim Jeremia, da muss man schnell durchlesen. Ich lese eigentlich immer so Kapitel, so stückweise. Und bei manchen Stellen, da denke ich, heute sollte ich nur mal was lesen, weil das war so traurig und so schwer. Und dann kommt aber dann das 40. Kapitel, tröstet, tröstet mein Volk, wo plötzlich Gott den Vorhang aufreißt. Das ist also eine tolle Sache. Und mitten da drin steht jetzt das hier auch, also in einem großen Zug von dem Trösten, wo er sagt, Israel, du bist mein Knecht, in Vers 8, mein Auserwählte, der Same Abrahams, meines Freundes, den ich von den Enden der Welt ergriffen und in die aus ihren entferntesten Winkeln berufen habe, zu dem ich gesprochen habe, du bist mein Knecht, dich habe ich auserwählt und nicht verworfen. Und dann kommt unser Vers jetzt hier, der 10. Und eigentlich ist eine ganz konkrete Situation gesprochen dort an das Volk Israel. Aber wir merken, das Wort Gottes ist ein lebendiges Wort. Es ist nicht irgendwie nur so wie ein Buch, das ich lese. Ein lebendiges Wort, das lebt. Da ist Leben drin. Und das heißt, wir merken plötzlich, also mit dem Jesaja weist Gott auf Jesus hin. Wenn man dann weiterliest, dann kommt das immer wieder, ja? Das ist ja auch das große Kapitel 53, dann, wo vom Knecht Gottes die Rede ist, der geschlagen wird und wie ein Lamm dann dahin geopfert wird. Ist ja interessant, die Namen der Bibel, die sind ganz, ganz wichtig. Also nicht so wie bei uns, wenn irgendwie ein Name gehört von unserer ersten Tochter, die hat uns gefallen, Jeanette, dann hat die erste Jeanette geheißen. Und es war damals ein bisschen ausgefallen, dass die Großmutter irgendwie geschwind zweifelt hat, wie das alles ist. Und die zweite haben wir genannt, da bleiben wir schon bei dem, die heißt dann Jennifer. Ja, das hat uns irgendwie gefallen. So dumm waren wir halt damals. Weiter zurück, unsere Vorfahren, da gibt es ja einen Gotthilf und einen Friedhelm und ja, eigentlich interessant. Da war noch ein bestimmter Bezug da. Meiner Generation, also mir und so, wie gar nichts sagt dabei. Ja, aber Gott denkt sich was dabei in der Bibel, bei allen Namen. Und da muss man immer nachgucken. Ich habe nachgeguckt bei Jesaja. Jesaja heißt also, der Herr schafft Heil. Der Herr schafft Heil. In so einer ganz verrückten Situation, das ging schon recht wild und gottlos zu im Volk Israel und in Jerusalem. Und sie versuchten sich anzubiedern mit den Mächten drumherum. Und da rein schickt Gott einen Mann und der Name ist Programm. Gott schafft Heil. Und jetzt geht es weiter über Israel bis in unsere Zeit und noch viel, viel weiter. Gott schafft Heil. Der Jesaja weist ja dann auf Jesus hin. Und durch ihn, durch Jesus, schafft Gott Heil. Durch den Heiland, der Heil macht, der heilt. Also der Erlöser, der uns auch lösen kann von unserer Sünde, von unserer Schuldverstrickung, von unserer Scham. Und unser Leben mit ihm möglich macht. Und das sind wir jetzt, glaube ich, habe das letzte Monat auch schon gesagt, aber ich muss es nur mal sagen. Glaube ist ja nicht nur der Hobe, dass ich dazugehöre wie zum Turnverein oder irgend zum anderen Verein. Glaube ist ja viel, viel mehr als nur ein Dafürhalten und ein Wissen, eine Kenntnis. Glaube ist eine ganz persönliche Beziehung mit Jesus auf du und du. Das war damals bei der Zeltmission in Pfäffingen in den 60er Jahre. Das war irgendwie dem Pfarrer ein Anliegen, da die Leute herzubringen zu der Evangelisation. Und da kam das durch. Das war sein Herzensanliegen, mit Gott auf, es hört sich komisch an, auf du und du zu sein. So ganz persönlich Beziehung mit Jesus zu haben und dann mit ihm zu reden und sagen, Herr Jesus, du mein Herr, du mein Erlöser, du mein Freund, du, der mich leitet und führt. Darum geht's. Das ist Glaube. Eine persönliche Beziehung. Und jetzt sind wir schon da mittendrin. Also, die persönliche Beziehung, Gott nimmt immer das Du in sein Blickfeld. Wie heißt die erste Zeile, fürchte dich nicht. Er spricht uns ganz konkret an. Fürchte dich nicht. So beginnt Gottes Reden. So beginnt Gottes Reden mit den Menschen. Damals bei Mose, so weiter früher, aber wir springen jetzt ein bisschen. Dann an Weihnachten, fürchte dich nicht. Und dann an Ostern, fürchte dich nicht. Und dann geht es weiter bis gerade in die Offenbarung, die wir jetzt gehört haben von Hermann. Also, fürchte dich nicht, das Grundanliegen Gottes, fürchte dich nicht. Oh, das Ding ist müde, oder?
Ja, genau, das scheint irgendwie.
Okay, oder fuchtlicht zu viel.
Nee,
ja, danke schön. Okay. Ja, also, fürchte dich nicht. Und das geht jetzt wieder weiter bei Jesus. Wie sagt Jesus im Johannesevangelium 16, letzter Vers, da heißt: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus. Also, wir merken, die Linie geht durch. Oder das geht sogar noch weiter auf. Durch die Bibel hindurch. Und dann bis zu uns. Ja, also heute, da könnte man ja eine Elendsangst kriegen, wenn man so hört. Und wenn man nachdenkt und wenn man nachfragt und wenn man da eine Antwort kriegt und dort eine Antwort kriegt und das ist was ganz anderes als dieses, dann wird man fast verrückt. Und dann kommt immer wieder Neues auf uns und Angst und Furcht, innerlich und äußerlich. Wohin damit? Wenn hier steht, fürchte dich nicht, dann direkt hin zu Jesus. Nichts wie hin zu Jesus. Das ist die einzige Bewegung in unserem Leben. Hin zu Jesus. In unserem Kopf, in unseren Gedanken, in unseren Gebeten und andere mitnehmen. Und dann sagen, komm Frau, jetzt beten wir. Oder zu meinem Bäsel, die todkrank war, dann sage ich, weißt du was, jetzt könnte man noch beten. Wir haben dann gebetet. Und jetzt nach einem Jahr, plötzlich sagt sie, ja. Und sagt dreimal Amen hinten, weil sie ganz dafür ist. Ja? Also hin zu Jesus, auch andere mitnehmen, zu Jesus hin. Okay, also, und jetzt noch was mit dem fürchte dich nicht. Das ist jetzt nicht nur so ein Verbot. Fürchten, verboten. Eintritt, verboten. Pflücken, verboten. Nee. Fürchten, verboten, so ganz einfach geht's nicht. Das ist was viel, viel Größeres, was Gott hier uns zusagt. Also, ich habe das irgendwo im Kommentar gefunden und das bewegt mich und beschäftigt mich und geht mit mir. Also, mehr als ein Verbot des Fürchtens, weil das Wort Gottes ein lebendiges Wort ist, in dem Gott zuruft, fürchte dich nicht, hat dieses Wort die Kraft, Angst und Furcht zu verbannen. Also es geschieht Proklamation, Ausrufung, Kraftentfaltung Gottes. Nicht, dass die Angst und die Furcht da einfach vergessen und verdrängt wird, aber sie verblasst. Sie wird nicht mehr so bedrückend. Sie wird nicht mehr bestimmend. Wer bestimmt, ist Gott selber. Und da richtet man den Blick wieder neu auf Jesus. Angesichts dieser Zusage müssen wir uns heute ganz neu zusagen lassen. Deshalb war das dem Missionsleiter, dem Alten, so wichtig, dass man das an die Wand hängt, dass das Raum gewinnt in unseren Köpfen, in unseren Leben. Ja? Und wir haben angefangen dann bei den Indianern, die sind ein schriftloses Volk eigentlich, die Guarani-Leute. Da geht alles übers Mündliche. Und Lese und Bücher und so, das ist alles sehr, sehr schwierig. Aber dann haben wir trotzdem angefangen und haben auch so Zettel gemacht dann. Auch groß. Und die haben wir dann austeilt. So nach dem Gottesdienst, ein wichtiger Vers aus dem Text. Und haben den Leute heimgegeben. Wenn ich dann so durchs Dorf ging, dann sah man doch manchmal so mit Mehlkleber oder mit so Papierpepp an die Holzwand noch gemacht das. Nicht ganz so, wie meine Mutter mich das gelehrt hat, dass das Ding ganz gerade sein muss. Das war halt einfach an der Wand. Und es war an der Wand und steht da in ihrer Sprache, ja, steht da so, fürchte dich nicht. Anidelek Güje. Also das stand da dran. Und ich habe mich riesig gefreut, dass das so im Alltag, in der Hütte, wo Streit und furchtbares Durcheinander herrscht und auch Not herrscht. Und da das Wort Gottes. Der Demir, der das groß an seine Wand klebt. Jeden Zettel hat er dahin klebt, 3, 4 nebeneinander. Und dann haben die Kinder gefragt, was ist das? Und manchmal war eine Figur, konnte sie noch ausmalen. Und dann ging es los. Also, er nahm seine Leute hin zu Jesus. In dem Thema, fürchte dich nicht. Ja. Und das zweite Mal, das sind ja ein paar Mal mehr Zeilen. Wir gucken mal auf die zweite Zeile noch. Da heißt, ich bin mit dir. Das ist so eine Art Begründung, ja. Denn ich bin mit dir. Und da ist auch wieder ich, Gott und du, dir. Also, diese ganz persönliche Beziehung. Übrigens ist es ein Thema von Jesaja. Immanuel heißt Gott ist mit uns. Und das findet man dann in den Evangelien ganz vorne, wenn Jesus geboren wird. Also Jesus kommt, in Jesus kommt Gott zu uns. In Jesus ist Gott mit uns. Ja? Und das war mir damals auch so gewaltig in der Jugend. Gott wusste ich schon alles, aber dass Jesus, dass man so ganz persönliche Beziehungen haben kann, das ist was Gewaltiges. Also, ich bin mit dir. Jesus ist erfahrbar, wir können von ihm lernen. Er ist so fassbar, weil man das nachlesen kann und schauen kann. Und jetzt machen wir einen Sprung zu 4, zu der Zeile 4, ja? Ist interessant. Aber wir gehen nicht ganz so geradlinig, wir gehen krummlinig. Also, Zeile 4 heißt, ich bin dein Gott. Merkt man übrigens, es geht immer um ich. Vor Jahren, so um 2000 irgendwas, hat es mir so ein Buch gegeben vom amerikanischen Rick Warren oder wie der Mann geheißen hat. Und der schrieb Vision, 40 Tage konnte man da lesen. Und das habe ich auch geschenkt gekriegt oder gekauft, und weil das Mode war, habe ich gedacht, da gucke ich auch mal rein. Und im ersten Kapitel, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern und ich habe auch damals gar nicht alles gelesen, aber erstes Kapitel steht drin, es geht nicht um dich. Na, so kann man auch ein Buch anfangen, hä? Macht Mut. Es hat mich dann doch gereizt, da zu gucken, und er sagt dann genau das, ich komme zuerst, Gott kommt zuerst. Darum geht es. Es geht nicht um dich, es geht um Gott, aber ihm geht es um mich. Und da schließt sich der Kreis wieder. Hat mich ungeheuer ermutigt. Jahre später habe ich dann das Buch weitergelesen, und zwar wirklich ein wertvolles Buch, auch wenn ganz klar ist, es geht nicht um mich, es geht nicht um uns, es geht um den Herrn. Und ihm geht es dann wieder um uns. Also, hier heißt es, ich bin dein Gott. Und den Vers müssen wir eigentlich so richtig einkreisen. Der steht auch in unserem Zettel so in der Mitte drin, ja? Und da herum reiht sich jetzt alles. Also jede Aussage, die eigentlich, jede Linie, die könnte man auch, da können wir jetzt die Linie hinschreiben, ich bin dein Gott, und dann können wir so einen Pfeil von außen rum dazu machen. Darum reiht sich alles. Das ist das Zentrum, weil er unser Gott ist. Das ist so ähnlich wie bei der Gebote. In unserer Kirche, in der Evangelischen Landeskirche, ist ja meistens so dann, dass die Geburtszählung ein bisschen anders ist wie bei der Reformierten. Da heißt dann, ich bin dein Gott, und dann kommt dann gleich das erste Gebot. Aber wenn man das so richtig liest, und die Reformierten, es gefällt mir, die machen das wie eine Art Überschrift. Ich bin dein Gott, Doppelpunkt. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, bis Punkt 10, ja? Also, darum geht es. Ich bin dein Gott. Unter dieser Überschrift steht alles, auch unser Leben. Und dann ordnet sich's anders in Corona und ohne Corona und in all diesen schweren Dingen unseres Tages und unseres Alltags. Das ordnet sich ganz anders ein, weil das daraufhin zentriert ist. Ich bin dein Gott. Da kennt man jetzt wieder jedes Wörtle. Ich, also diese persönliche. Der sich dem Mose offenbart hat, ich bin der ich bin. Ja? Und es kommt dann bei Jesus wieder. Im Hebräerbrief wird von Jesus gesagt, Jesus Christus gestern, heute und für immer. Wir merken also hier die ganze Größe und Weite des Wortes Gottes. Ich bin der Lebendige, ich bin ja der Lebendige. Letztes Mal habe ich erzählt, wie die Guarani-Indianer so einen abwesenden Gott haben, ja, der sich gar nicht mehr um die Leute kümmert. Nein, er ist ein lebendiger Gott, der sich um uns kümmert. Er ist erfahrbar, weil er sagt, ich bin dein Gott, ganz persönlich. Nicht irgendwie ein Hirte, sondern mein Hirte. Er ist der allmächtige Gott, Schöpfer Himmels und der Erde und damit auch der Handelnde. Er behält die Kontrolle. Auch in unserer ganz verrückten Welt. Auch wenn wir jetzt am Ende der Endzeit sind, dann ist er immer noch der Herr, der ans Ende führen wird. Und zwar ganz geordnet, wenn es auch bei uns ganz ungeordnet uns vorkommt. Ja? Er der Anfang, der Fortgang und das Ende. Und wenn das Zentrum klar ist, dann können wir jetzt die anderen Linien anschauen. Springen wir nochmal zurück zu der obere. Also, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und dann, weiche nicht. Wenn er mein Gott ist, dann gibt er mir auch die Kraft, nicht zu weichen. nicht abzuweichen, nicht mich zu verirren. Das tut er dann. Ich bin dein Gott. Weiche nicht. Eine andere Übersetzung sagt mal, ängstige dich nicht. Ja, also Raum geben, ja, nicht stabil bleiben. Weiche nicht, ängstige nicht dich. Nicht abweichen, nicht nachgeben, nicht aufgeben. Auch keine Umwege oder Irrwege wieder umkehren. Auch nichts aufweichen. Manchmal hat man so bestimmte Grundsätze in seinem Leben und im Lauf des Lebens wird das alles ein bisschen aufgeweicht. Also, das gehört hier alles mit hinein. Und das geht, warum? Weil er mein persönlicher Gott ist. Nur so. Und jetzt haben wir praktisch diese erste Zeile, den ersten Block anguckt. Jetzt gucken wir mal den unteren. Jetzt kommt die ganze Liste. Ja? Also wenn das alles so klar ist, ich bin dein Gott, der mit dir ist, fürchte dich nicht, du brauchst auch nicht weichen. Und jetzt kommt eine ganze Riesenliste von Zusagen. Die kommt jetzt. Und jetzt gucken wir mal, da steht ich. Also es geht wiederum nicht um mich. Das heißt doch, weil hinter steht, dich stärke ich. Ich helfe dir. Ich halte dich. Also wir bleiben in der Klammer. Es geht nicht um mich. Es geht um den Herrn. Aber der Herr, dem geht es um mich. Und dem geht es um uns. Das ist eine ganz gewaltige Sache hier. Und das ist jetzt immer so, das sind so gleiche Formulierungen. Also zuerst die Person, ich, Gott selber. Und dann kommt ein Verb, ein Tunwort, da geschieht was. Und dann kommt die Ansprache zu mir, an mich persönlich. Also, und man hat fast den Eindruck, das geht von Zeile zu Zeile, wird es stärker. Stärke, helf, halte. Ja? Unser Missionsleiter, der hat also hier sogar noch Anmerkungen an den Rand gemacht, ja, zur Erklärung. Wir können es nur noch antippen und ich mache Mut, den Zettel heimzunehmen und irgendwo hinzuhängen oder irgendwo hinzulegen und dann neu wieder drüber zu beten und nachzudenken und das Wort Gottes ins Leben reinzunehmen. Ich habe so bei dem ersten Satz, ich stärke dich, habe ich gedacht, ja, er stärkt mich auch innerlich. Und es brauchen wir ja auch, wenn so vieles auf uns einstürmt und in jeder Lebensphase ist das wieder anders, ist man wieder neu gefordert. Und dann zu sehen, ja, er stärkt mich durch sein Wort. Ich kann in seiner Nähe bleiben. Er hilft mir immer wieder, zu ihm hinzulaufen im Gebet, in der Gemeinschaft mit anderen. Und das andere hier, ich helfe dir auch, habe ich so an tatkräftige Hilfe von außen gedacht, ja. Er ermutigt mich. Er hilft mir. War interessant, unsere Nachbarsleute, die sind nicht so kirchlich oder religiös. Aber die Frau musste auch ins Krankenhaus, weil Anita ins Krankenhaus war, haben wir ihr auch eine Karte geschrieben und irgendeinen Segensvers reingetan. Weil oft ist mir dann in so besonderen Lebenssituationen auch besonders aufnahmefähig für Gottes Botschaft. Und dann kommt der Mann ganz aufgeregt, klingelt er mir und sagt, hör mal, die, was du meiner Frau gebracht hast, das war so gut, das war. Und er hat um Worte gerungen und dann sagt, weißt, jetzt ist sie ganz ermutigt, ich darf sie nicht sagen, dass ich gekommen bin, aber ich dachte, ich muss dir sagen. Ja, das Wort Gottes hat Gewalt, ja. Also, das kann Hilfe von uns außen sein. Auch wir, Gott gebraucht seine Leute, um uns zu helfen und gebraucht uns, um anderen zu helfen. Ganz wichtige Sache, Gott hilft den Menschen durch die Menschen. Jetzt ist die Frage, wo lasse ich mich gebrauchen? Wo will er mich gebrauchen? Herr, schicke du, gib mir offene Augen. Und oft ist es so, da kommt mal was und dann denke ich, naja, heute Mittag irgendwie mache ich es dann. Und wenn man es nicht in den ersten 30 Sekunden reagiert und telefoniert oder das macht oder sich festhält, was man einen Eindruck hat, dann vergeht der Eindruck manchmal wieder. Gut, wenn wir hören auf die Stimme des Heiligen Geistes. Also, ich helfe dir, ich halte dir, ich halte dich auch. Das ist irgendwie noch ein stärkerer Ausdruck. Ich dachte an die Bäume, die jetzt so entwurzelt werden, ja? Die fallen um wie nichts. Und manchmal kommt dann die Wurzel raus, wenn so ganz flach ist. Da ist kein Tiefgang da. Wohl den, der gepflanzt an den Wasserbächen, ja, und die Wurzel ganz tief runtergeht und seine Frucht grünt oder seine Blätter grünen und seine Frucht, bringt er zu seiner Zeit. Also, in guten und in bösen Tagen. Das ist Glaube. Wenn es uns gut geht, ja, dann beten wir gerne. Und wenn es uns bedrängt, dann ist noch viel wichtiger, dass wir es eingeübt haben, nichts wie hin zu Jesus. Ja, also, ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich. Und jetzt kommt noch was Holpriges zum Schluss. Irgendwie, das passt jetzt nicht mehr so in den, das ist nicht mehr ganz so parallel. Durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Habe ich lang dran rumgedacht. Also die rechte Hand, das ist der Gouverneur, das ist der Leiter, der Regierende, ja? Der Regierungsausübende. Das wäre der Kanzler bei uns. Wenn es in Brasilien ist, der Präsident, der da die Riese macht. Also gut, er regiert. Wer regiert? Jesus regiert. Jesus. Gott ist in der Kontrolle. Und das zeigt er hier ganz klar durch die rechte Hand. Und dann kommt seine Gerechtigkeit. In der Welt ist ja so ungeheuer viel ungerecht. Und ich will ja so gerecht sein. Und da dachte ich, ich bin wundergerecht. Und dann plötzlich behandle ich meine Kinder ungerecht. Und meine Frau ungerecht. Und man hat sie eigentlich gerecht machen wollen. Und dann merkt man plötzlich, wie unser Gerechtigkeitssinn so ganz entfernt ist oft vom göttlichen Gerechtigkeitssinn. Und dann dachte ich, oh Gott, Lob und Dank, er kommt auch mit dieser Welt, mit aller Lüge, mit aller Trickserei, mit allem, wird er in seiner Gerechtigkeit zurechtkommen. Und mit mir auch. Ich habe noch einen anderen Gedanke drin hier. Also, in Jesus sind wir gerecht gemacht worden vor Gott. Das heißt, so als ausgewachsenes Kind, 10, 11, 12, 13, habe ich immer gedacht, man kann es Gott recht machen. Ich will es Gott recht machen. Ja, wenn ich brav bin, wenn ich anständig bin, wenn ich dies und jenes mache. Aber ich muss es Gott nicht recht machen. Er hat für mich recht gemacht in Jesus. Also verdienen brauchen wir gar nichts. Jetzt kann ich hinten nachsagen, okay, ich will mein Leben dir geben, aus Dankbarkeit. Und dann will ich auch mich darum bemühen, das Rechte zu tun. So wie wir es eben können, außerhalb von Garten Eden. Aber das ist eine ganz andere Grundlage. Das ist nicht, dass ich es ihm recht mache, damit er zufrieden ist, sondern er hat sich zufrieden gemacht, indem er in Jesus die Gerechtigkeit geschaffen hat für mich. Und jetzt kann ich aus Dankbarkeit für ihn leben. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Mit dem Vers können wir ganz neu dankbar werden, ganz neu mutig in eine neue Woche gehen, getrost und zuversichtlich. Und die Frage ist, lasse ich mich auf dieses Wort Gottes ein? Sag ich ja, das will ich. Diesen persönlichen Glauben will ich pflegen. Gott hat ja gesagt in Jesus. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Dann bete ich noch. Himmlischer Vater, wir wollen dir von Herzen für dein Wort danken. Wir bedürfen deines Wortes immer wieder ganz neu. Wir sind darauf angewiesen, weil wir davon leben. Dein Wort ist das Leben. Du selbst bist das Leben, Herr Jesus. Und wir danken dir. Und du siehst in unsere Herzen hinein, du weißt um unsere Furcht, um unsere Angst, du weißt um unsere Nöte, du weißt da, wo wir gewichen sind, da, wo wir hilfsbedürftig und schwach sind, du kennst jeden Einzelnen. Und da möchte ich dich bitten, dass du jetzt jedem Einzelnen begegnest. Denen, Herr, die noch unsicher sind, ob sie dir gehören, dass sie diesen Schritt tun und dich ganz in ihrem Herzen und Leben Herr sein lassen. Und denen, die mit dir gehen, wir bitten dich, Herr, erschließ uns ganz neu diesen Reichtum deines Wortes und lass uns damit leben. Auch an diesem Tag und bis ans Ende aller Tage. Amen.